Jetzt haben wir es genau 12 Uhr und André ist für uns da. Bitte schön.
Das NDR 2 Update um 12 mit André Schünke.
Oberleitungsschaden sorgt für Ausfälle auf der Bahnstrecke Hamburg-Berlin. Verkehrsminister Schnieder will für weniger Chaos bei der Bahn sorgen. Und der Tod des ultrarechten Charlie Kirk sorgt für noch mehr Spaltung in den USA. Ja, das passte heute irgendwie mal wieder schicksalhaft für die Deutsche Bahn. Am Tag, an dem der neue Verkehrsminister seine Strategie für die Zukunft der Bahn vorgestellt hat, gab es direkt mal wieder beispielhaftes Chaos. Bei Uelzen ist eine Oberleitung kaputt und in der Folge können keine ICEs mehr zwischen Hamburg und Berlin fahren. Eine der meistbefahrenen Strecken überhaupt in Deutschland. Und auch zwischen Hannover und Hamburg, da verspäten sich etliche Züge. Daniel Frevel ist für NDR 2 am Hamburger Hauptbahnhof.
Die einzige Möglichkeit, um von Metropole zu Metropole zu kommen, die ist die Strecke über Hannover. Aber hier lässt man auch teilweise Verbindungen ausfallen, um diese Umleitungsstrecke etwas zu entlasten. Das heißt, selbst hier fährt jetzt nicht jeder Zug. Und die Züge, die fahren, die sind eben sehr, sehr voll. Das heißt, die Bahn animiert Menschen dazu, zu schauen, ob man heute wirklich reisen muss oder das vertagen kann. Zur Prognose, wie lange das Ganze dauern wird, war auch noch nichts Klares bekannt. Da sagt er auf jeden Fall bis in den Nachmittag hinein. Es ist aber nicht nur die Deutsche Bahn betroffen. Auch der Regionalverkehr etwa vom Metronom ist auf dieser Strecke beeinträchtigt. Hier fahren Schienenersatzbusse. Also das ist auf jeden Fall ein deutlicher Ausfall.
Danke, Daniel Frevel. Ja, dieser Oberleitungsschaden, vermutlich ein typisches Beispiel für das marode Schienennetz der Bahn. Es gibt massenhaft Baustellen und das führt halt immer wieder zu langen Umwegen oder Zugausfällen. Und selbst wenn dann mal Züge pünktlich sind, dann fällt das kaum noch jemandem positiv auf, weil das Image der Bahn sowieso schon ruiniert ist. Bundesverkehrsminister Schnieder von der CDU will deshalb jetzt einiges ändern.
Das kann so nicht bleiben. Weiter so bei der Bahn ist keine Option.
Na, klare Ansage vom Verkehrsminister, aber Jan Zimmermann, NDR 2 Berlin. Wie soll es denn stattdessen weitergehen?
Ja, es soll weitergehen mit neuen Köpfen, zum Beispiel einer neuen Bahnchefin, Evelyn Paller, und mit einer neuen Bahnstrategie, die der Verkehrsminister heute vorgelegt hat. Da geht es vor allem um strukturelle Veränderungen im Bahnkonzern, Gremien, der Vorstand soll kleiner werden, die Bahn soll insgesamt schlanker, effektiver, wirtschaftlicher aufgestellt werden. Und dann fließt ja eben auch in den nächsten Jahren viel Geld vom Bund in die Bahn, um die Infrastruktur, das Schienennetz zu sanieren. Klar ist aber, das haben alle Verantwortlichen heute Vormittag unterstrichen, es gibt keinen Schalter, den man umlegen kann und morgen ist alles gut, das wäre schön, das gibt es aber nicht. Das wird circa 10 Jahre dauern, bis die größten Baustellen vom Tisch sind.
Ja, Stichwort Dauer, die Pünktlichkeitsziele der Bahn, die hat Schnieder ja auch direkt mal nach unten korrigiert, beziehungsweise nach hinten geschoben. Statt schon im nächsten Jahr sollen erst bis Ende 2029 mindestens 70% der Schnellzüge pünktlich sein. Das klingt jetzt nicht besonders ehrgeizig.
So kann man das sehen, ja, aber vielleicht ist es einfach Realismus. Es bringt ja auch nichts, Dinge zu versprechen, die später nicht eingehalten werden können. Und selbst die 70% sind für manche Experten ambitioniert, denn zum Vergleich, wir hatten jetzt im Juli an einzelnen Tagen eine Pünktlichkeit von gerade mal 40% im Fernverkehr. So schlecht wie noch nie. Und besser wird das erst durch die Sanierungen, die brauchen aber etwas Zeit und vermutlich ist 2029 das realistischere Ziel, zeitlich gesehen.
Jetzt hast du schon erwähnt, richten soll es auf Dauer Evelyn Paller, bisher Chefin von DB Regio, als neue Gesamtkonzernchefin. Wer ist das? Was können wir von der erwarten?
Also ich habe sie heute auch das erste Mal erlebt bei der Pressekonferenz. Sie wirkte sehr ruhig, sachlich, wortgewandt. Sie war jetzt mehrere Jahre bei der Bahn, also sie war bei der Bahn in Österreich zuerst beschäftigt in leitenden Funktionen und jetzt seit 2019 eben auch bei der Deutschen Bahn, auch dort in Führungspositionen. Was spricht für sie? Sie kennt den Konzern, sie gilt auch als eine gute Saniererin. Sie hat den Bereich, den sie zuletzt verantwortete, sie war Chefin von DB Regio, also zuständig für den Regionalverkehr. Den hat sie von der Verlust in eine Gewinnzone geführt. Und auch die Pünktlichkeitswerte sind im Regionalverkehr viel besser als im Fernverkehr. Das ist so auf ihrer Habenseite. Und was spricht gegen sie? Manche Kritiker sagen, sie gehörte in der Vergangenheit schon zur Führungsriege der Bahn. Sie hat also den bisherigen Kurs mitgetragen und das ist nicht wirklich ein Neuanfang. Morgen wird nun der Aufsichtsrat der Bahn über diese Personalie entscheiden.
Dankeschön, Jan Zimmermann. We'll be right back. Und auf diese Themen schauen wir auch noch. Die Menschen in Deutschland verbringen so viel Zeit online wie nie zuvor. Das zeigt die neue repräsentative Postbank Digitalstudie 2025. Demnach ist jeder Deutsche im Schnitt knapp 72 Stunden pro Woche im Netz unterwegs. Das sind umgerechnet 3 Tage. Bei den jüngeren Menschen zwischen 18 und 39 sind es sogar fast 86 Stunden die Woche. Da ist immer noch Schlange stehen angesagt. Der Cyberangriff Freitagabend auf einen Check-in-Dienstleister für Flughäfen wirkt sich immer noch auf den Hauptstadtflughafen BER aus. Viele Flüge sind verspätet. Außerdem wollen heute tausende Marathonläufer aus der Stadt zurück nach Hause, weshalb ohnehin mehr Fluggäste als sonst an einem Montag fliegen wollten. Rheinmetall steht ja kurz vor der Übernahme der Marinesparte der Werftengruppe Lürssen. Jetzt sagt der Rüstungskonzern, alle Standorte und Jobs sollen erhalten bleiben. An allen Standorten der Lürssen-Gruppe in Bremen, Wilhelmshaven, Hamburg und Wolgast arbeiten aktuell ungefähr 3.500 Menschen. Für die einen war er ein Märtyrer, spätestens seit seinem Tod, und für die anderen eine regelrechte Hassfigur. 11 Tage nach den tödlichen Schüssen auf den ultrarechten Podcaster Charlie Kirk in den USA gab es am Abend jetzt eine riesige Trauerfeier. Bei der hat Kirks Witwe zur Versöhnung aufgerufen. Sie vergebe dem Mörder ihres Mannes, denn so hätte es Jesus Christus auch getan, sagte sie. Das war's dann aber auch schon mit den versöhnlichen Tönen bei dieser Trauerfeier in einem Footballstadion von Glendale im US-Bundesstaat Arizona.
Etwa 100.000 Menschen hatten sich im und außerhalb des Footballstadions versammelt. Viele hielten Plakate mit dem Satz "This is our turning point" hoch, in Anlehnung an die Bewegung des rechtskonservativen Aktivisten Charlie Kirk namens Turning Point USA. Fast alle sind elegant und patriotisch gekleidet, also mit roten, weißen oder blauen Elementen. Das war der empfohlene Dresscode für die Trauerfeier für Charlie Kirk.
The evil murderer who took Charlie from us.
Der böse Mörder, der uns Charlie genommen hat, erwartet, dass wir heute eine Beerdigung abhalten, aber stattdessen, meine Freunde, haben wir eine Erweckung gefeiert zu Ehren von Charlie Kirk und seines Herrn Jesus Christus, sagte Vizepräsident J.D. Vance in seiner Ansprache. Und tatsächlich konnte man schnell vergessen, dass dies eine Gedenkfeier ist. Sie begann mit der Nationalhymne, Feuerwerk und einer kurzen Ansprache von Kirks Pastor, aber dann wurde es schnell politisch. Zunächst in den Reden von fast ausschließlich jungen Freunden und Followern des rechtskonservativen Aktivisten mit Kampfansagen wie dieser.
And we will never, ever let the left...
Wir werden niemals, niemals zulassen, dass die Linken, die Medien oder die Demokraten den Namen Charlie Kirk vergessen. Die von Kirk ins Leben gerufene Bewegung Turning Point USA hatte vor seinem Tod 250.000 Mitglieder. Sie ist praktisch die Jugendorganisation der MAGA-Bewegung und hat einen großen Anteil daran, dass US-Präsident Donald Trump 2024 die Wahlen gewonnen hat. Seit Kirks Tod wird daran gearbeitet, diese Bewegung zu erhalten und wachsen zu lassen. Steve Miller, einer der ideologisch einflussreichsten Berater der Trump-Regierung.
You thought you could kill Charlie Kirk?
Ihr habt gedacht, dass ihr Charlie Kirk umbringt. Könnt. Ihr habt einen Märtyrer aus ihm gemacht und jetzt werden Millionen sein Vermächtnis weiterführen. Die Jugendbewegung Turning Point USA wächst seit dem Attentat rapide. Es gibt 65.000 Anfragen für die Gründung eines neuen Chapters. Bislang haben in den USA 7 von 10 Frauen die Demokraten unterstützt. Bei jungen Männern ist der Trend umgekehrt. Mit der Übernahme von Turning Point USA durch Kirks Witwe hoffen die Republikaner, auch mehr Frauen auf ihre Seite zu ziehen.
Das war ein Beitrag von Anne Schneider aus Washington.
Und das wiederum war André Schünke mit dem NDR 2 Update.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.